Liebe Schwestern, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Einladung zu Ihnen, für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu dürfen. Ich gebe zu, dass ich mich trotz des traurigen Anlasses sehr wohl fühle. Unter anderem deswegen, weil es die meiste Zeit des Weges, den Juden und Christen gegangen sind, nicht möglich gewesen wäre, so ohne weiteres in einer Kirche, in einer Kapelle, in einer Gebetsstätte zu sprechen, nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre, mit solch offenen Armen empfangen zu werden, wie dies heute der Fall ist. Und das gibt einem ein gutes Gefühl und zeigt einem gleichzeitig, dass sich die Zeiten Gott sei Dank verändert haben und dass sich das Verhältnis von Christen zu Juden, aber auch von Juden zu Christen, gerade in den letzten Jahrzehnten nach dem Menschheitsverbrechen, nach der Shoah, deutlich verändert hat. Dafür bin ich Ihnen dankbar, für die Zugeneigtheit, für die Freundschaft und für die Unterstützung, die wir immer und zu jeder Zeit, gerade bei Ihnen, Schwestern, spüren, wenn Sie an unserer Seite sind, wenn Sie unsere Gottesdienste besuchen, wenn Sie uns Obst zu Sukkot mitbringen oder mit dem Mut der Löwen Israel-Flaggen bei Veranstaltungen schwenken, bei denen andere lieber in der Anonymität versinken. Vielen Dank dafür, vielen Dank für Ihre Zugewandtheit, Ihre Nähe, Ihre Unterstützung. Der Anlass dieses Vortrags ist ein trauriger. Der Anlass ist das Gedenken an das Menschheitsverbrechen, an die Shoah, an die 6 Millionen Juden, die von 1939 bis 1945 dem nationalsozialistischen Unrechtsregime zum Opfer gefallen sind. Und es ist die Erinnerung an all die anderen Opfer, die von den Nazis dahin gemordet wurden. Denn wie Sie wissen, waren es bei weitem nicht nur Juden, sondern es waren ebenso Sinti und Roma, es waren Behinderte, es waren Kommunisten, Sozialdemokraten, politisch unliebsame Personen, all diejenigen, die man zu unwertem Leben erklärt hat oder als politische Gegner aus dem Weg räumen wollte. Daran erinnern wir uns, dessen gedenken wir und blicken gleichzeitig mit Sorge auf die Situation, die sich uns derzeit bietet, auf die Entwicklung, die sich schon in den letzten Jahren zunehmend ihren Weg gebahnt hatten, die jetzt spätestens seit dem 7. Oktober, dem Massaker der Hamas, an überwiegend jüdischen Zivilisten nochmal eine ganz neue Dimension bekommen hat. Und bevor ich zu den aktuellen Ereignissen komme, möchte ich gern einen Blick auf den Antisemitismus als solchen werfen, auf das Phänomen des Antisemitismus, auf die unterschiedlichen Spielarten des Antisemitismus und die Geschichte des Antisemitismus. Und ich hoffe, dass nicht nur Sie mich hier hören können, sondern auch die vielen Schwestern, die nicht in der Lage sind, hier dabei zu sein, aber der Übertragung lauschen können. Und auch da freue ich mich, dass ich Ihnen die Möglichkeit geben kann, mit der modernen Technik dem Vortrag zu folgen. Ich möchte Ihnen zunächst eine Definition vorstellen, die quasi allgemeingut geworden ist und den Antisemitismus beschreiben soll. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Das ist die Arbeitsdefinition der Internationalen Holocaust-Organisation. Das ist eine ziemlich sperrige Definition, bei der man versucht hat, die unterschiedlichen Arten von Antisemitismus zum Ausdruck zu bringen, ohne eigentlich eine Definition gefunden zu haben, die einen wirklich erreicht. Eine viel interessantere, eine ja fast schon lustige Definition stammt von dem Philosophen Isaiah Berlin, der mal gesagt hat, Antisemitism is if you can't stand the Jews more than it is natural. Also wenn man die Juden weniger mag, als es ohnehin schon normal ist. Denn diese Definition, die so lustig wie traurig ist, geht davon aus, dass es immer einen Bodensatz von Antisemitismus geben wird. Geht davon aus, dass es immer Menschen geben wird, die Juden deswegen hassen, weil sie Juden sind. Nicht, weil sie den Menschen, der vor ihnen ist, nicht leiden können oder ihm bestimmte Eigenschaften andichten, sondern weil sie ihn nicht leiden können, weil er jüdisch ist. Und dieser Hass, diese Ablehnung hat uralte Ursprünge, findet sich genau genommen sogar schon in der Tora. Der erste Fall, in dem wir von einer Form des Antisemitismus sprechen können, findet sich in der Exodus-Geschichte, findet sich bei dem Pharao, der das Volk der Israeliten in Ägypten versklaven will, weil er Sorge hat, dass erstens die Israeliten zu zahlreich werden und zweitens, viel entscheidender, als fünfte Kolonne im Staat illoyal werden könnten und sich im Fall des Krieges gegen den Pharao und gegen die Ägypter wenden könnten. Es ist eine klassische Verschwörungstheorie, wie wir sie in späteren Zeiten immer wieder zu hören bekommen. Die Juden als fünfte Kolonne, die Juden als illoyale Bürger, die Juden, die im Hintergrund daran arbeiten, die bestehende Ordnung umzuwälzen und durch Revolutionen oder Konterterrorismus den jeweiligen Staatsführer zu Fall zu bringen. Das war aber bei weitem nicht die einzige Form des Antisemitismus, die wir kennen und die uns schweren Schaden zugefügt hat. In dem Fall waren es 210 Jahre der Sklaverei und der Tod der erstgeborenen jüdischen Jungen. Aber es gab, und das ist Ihnen bekannt, noch eine ganze Reihe weiterer Spielarten, in denen sich der Antisemitismus gezeigt hat. Und ich möchte Ihnen nicht nur eine historische Abhandlung darüber bieten, was der Antisemitismus alles angerichtet hat, denn das meiste davon wissen Sie auch, ohne dass ich Ihnen das heute erzähle, sondern ich möchte Ihnen einen Eindruck davon bieten, welche verschiedenen Erklärungsversuche es für den Antisemitismus eigentlich gibt, für die verschiedenen Spielarten des Antisemitismus, bevor ich Ihnen etwas darüber erzählen möchte, wie er sich im Alltag, in der Praxis für Juden darstellt. Zunächst mal zu dem Theoretischen. Es gibt drei unterschiedliche Erklärungsversuche, die ich Ihnen heute gerne darstellen möchte. Der erste stammt von dem amerikanischen Autor und Torah-Kommentator Dennis Prager und seinem Mitschriftsteller-Partner Rabbi Joseph Telushkin. Und die beiden haben gesagt, dass es eigentlich ziemlich simpel ist. Die Erklärung für den Antisemitismus liegt in dem Umstand begründet, dass die Juden das auserwählte Volk sind, und dass die anderen Völker nicht akzeptieren können, dass die Juden das auserwählte Volk sind. Sie weisen darauf hin, dass es die unterschiedlichsten Nationen gab, die sich im Lauf der Zeit als auserwählt verstanden haben. Die Japaner etwa halten sich für auserwählt, haben die Sonne auf ihrer Flagge und glauben, dass in ihrem Land die Sonne als erstes aufgeht. Die Chinesen halten sich für auserwählt. China bedeutet die Mitte des Weltreiches. Es gibt verschiedene indianische Stämme, die sich für auserwählt halten. Aber interessanterweise scheinen diese Selbstbezeichnungen der Auserwähltheit, dieser Glaube an die eigene Auserwähltheit, in all den Fällen außer bei den Juden nie dazu geführt haben, dass diese Kulturen, diese Nationen Hass auf sich ziehen, wegen dieses Glaubens. Und Prager und Telushkin sind der Auffassung, dass dies bei den Juden deswegen anders sei, weil man den Juden eben abnehmen würde, dass sie tatsächlich auserwählt seien. Obwohl die Juden selbst das Auserwähltsein nicht als Privileg verstanden haben, nicht im Sinne einer physischen Besserstellung, sondern als Aufgabe, als Verpflichtung, als Mission, die Idee des ethischen Monotheismus in die Welt zu tragen. Und gleichzeitig ist es recht offensichtlich, dass dies nicht nur Freundschaften hervorgebracht hat. Denn wenn man sich in eine paganistische Welt zurückversetzt, in der die Menschen allen möglichen Göttern gehuldigt haben und diese Götter als Erklärungen für ihr gutes oder schlechtes Leben genutzt haben, als Hilfestellungen in der Not, dann kann man sich gut vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn auf einmal eine Gruppe auftritt, die den Menschen erklärt, dass alles, woran sie glauben, eigentlich Unsinn ist, wertlos ist, weil es nur einen einzigen Gott gibt. Und zu allem Überfluss hat sich dieser eine Gott auch noch einem einzigen Volk offenbart, und das sind ausgerechnet die Juden. Das ist nicht die Art und Weise, wie man in kurzer Zeit Freunde gewinnen kann. Und diese Erkenntnis haben die Rabbiner schon vor über 2000 Jahren gefunden, indem sie sich ein Wortspiel vergegenwärtigt haben. Im Talmud, dem jüdischen Interpretationskompendium, heißt es, dass der Hass auf die Juden vom Sinai kommt. Der Hass, im Hebräischen heißt Sina, und der Berg, an dem die 10 Gebote, die Tora, offenbart wurden, heißt Sinai. Also Sina, Sinai, der Hass, Sina, kommt vom Berg Sinai. Warum? Weil die Rabbiner verstanden haben, dass in dem Moment, in dem die 10 Gebote gegeben wurden, in dem Moment, in dem die Tora offenbart wurde, in dem Moment, in dem die Juden die Verpflichtung angenommen haben, die Aufgabe des auserwählten Volkes erfüllen zu wollen und die Idee eines ethisch-moralischen Gottes mit einem entsprechenden System in die Welt tragen zu wollen, sie sich alle anderen Kulturen zu Feinden gemacht haben. Und das, so Dennis Prager und Rabbiner Telushkin, ist der eigentliche Grund, weswegen so viele Völker die Juden verachtet haben und gehasst haben. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie Adolf Hitler über die Juden gesprochen hat, dann wird einem bewusst, dass dieses Denken, dieser Irrglaube und dieser Hass nicht nur ein Hass war, den wir in der Frühzeit unserer Geschichte finden, nicht nur ein Hass war, der sich bei paganistischen Völkern niedergeschlagen hat, sondern eine Ablehnung, die es bis zu den Nationalsozialisten gebraucht hat, bis in die Ideologie der Nationalsozialisten und ihres unseligen Führers, der der Meinung war, wie er in seinen Tischgesprächen erklärt hat, die schriftlich niedergelegt sind, dass das, was die Juden in die Welt getragen haben, nicht nur, wie Nietzsche es sagte, eine Sklavenmoral ist und der Idee des Herrenmenschen, des Arias, vollkommen widerspricht, bei dem es auf Stärke ankommt und nicht auf Moral, bei dem es auf Macht ankommt und nicht auf Ethik, sondern dass die Juden mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden müssen, weil, so der Führer, selbst aus einem einzigen überlebenden jüdischen Baby der Same für den, wie er es nannte, jüdischen Ungeist der Auserwähltheit, des ethischen Monotheismus, das ist jetzt meine Formulierung, wieder entstehen könnte. Eine Erklärung, die unter anderem auch die ganzen Vorurteile ad absurdum führt, die im Laufe des Mittelalters gewählt worden sind, um Juden zu hassen. Sie wissen, dass es eine ganze Reihe von Vorwürfen gab, die man gegen die Juden ins Feld geführt hat. Brunnenvergiftung, Hostienschändung, Gottesmörder, Pestverbreiter und viele andere. Manche waren christlich geprägt und waren von dem Wunsch getrieben, die Mutterreligion oder Schwesterreligion verächtlich zu machen, um den eigenen Wahrheitsanspruch in den Vordergrund zu stellen. Denn auch das war offensichtlich. Wenn eine Religion eine andere gebiert und gleichzeitig den Wahrheitsanspruch der Neuen negiert, dann führt das zu erheblicher Missstimmung bei den Anhängern der neuen Religion, die sicher nun für das neue Israel, für die neuen Auserwählten gehalten haben. Andere Vorurteile wie die, dass Juden Geldverleiher seien, spannen den Wagen vor das Pferd. Denn Juden sind nur deswegen Geldverleiher geworden, weil sie in keinen anderen Berufen einen Platz gefunden haben, weil sie in den Gilden und in den Handelsmilieus ausgeschlossen worden sind und ihnen die unliebsame Aufgabe zuteil geworden ist, Geld verleihen zu sollen, zu müssen, um die Wirtschaft einigermaßen am Laufen zu halten und die Aufgaben zu übernehmen, die dem Volk so verhasst waren. Wieder andere Vorurteile wie die des Kindermordes, den wir auch heute bei Demonstrationen auf den Straßen sehen, gibt es schon seit dem frühen Mittelalter, als man den Juden angedichtet hat, Christenkinder ermorden, um deren Blut zu nutzen, um das ungesäuerte Brot zu backen, das Juden an Pesach essen. Dass es Juden wie kaum etwas anderes verboten ist, Blut zu essen, zu genießen, auch nur einen Tropfen, wenn man sich mit einer Nadel in den Finger gestochen hat, hat die Antisemiten von damals nicht gestört. All diese Vorurteile jedenfalls, so Prager und Teluschkin, fußen auf diesem Urgedanken, die Auserwähltheit des jüdischen Volkes nicht anerkennen zu wollen, die Idee des einen Gottes und dessen ethisch-moralischen Anforderungen an uns Menschen nicht aushalten zu können. Dabei ist es für uns Juden manchmal wie in dem Musical Anna Tewka, als Tevye, der Milchmann, sagt: Gott, ich weiß, dass wir dein auserwähltes Volk sind. Aber könntest du nicht hier und da mal ein anderes Volk auserwählen? Die Idee der Auserwähltheit, des Hasses, der vom Sinai kommt, ist in den letzten zwei Jahrhunderten etwas in den Hintergrund geraten. Mit der Säkularisierung, mit der Zurückdrängung von Religion aus dem öffentlichen Raum können mit solchen Erklärungen immer weniger Menschen etwas anfangen. Deshalb hat beispielsweise die Harvard-Wissenschaftlerin Ruth Wise eine andere Erklärung für den Antisemitismus. Sie hat gesagt, das ist die Organisation der Politik gegen die Juden. Warum ausgerechnet gegen die Juden? Erstens, weil der Judenhass der älteste Hass der Welt ist. Vorurteile, auf die man wunderbar aufsatteln kann und die schon zu kultureller Tradition geworden sind. Und zweitens, weil man davon ausgehen kann, dass Juden sich nicht wehren. Nicht nur deswegen, weil sie sich nicht wehren können, sondern weil ihnen ihre Religion, ihr Selbstverständnis, ihre Kultur ihnen in aller Regel verboten hat, sich mit Gewalt zu erwehren, sondern sie immer darauf konditioniert gewesen waren, sich anzupassen, sich unterzuordnen. Dina de Malchut Hadina, das Gesetz des Staates ist unser Gesetz. Wir wollen gar nicht auffallen. Wir wollen nicht anecken. Wir wollen, dass man unser Anderssein und unsere Besonderheit schätzt, würdigt und sich dadurch nicht belästigt fühlt. Und mit dieser Idee unter anderem erklärt Ruth Wise, warum es den arabischen Staaten bei der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 so wunderbar gelungen ist, sich zusammenzufügen, um Israel zu attackieren. Denn so sehr sich die arabischen Staaten untereinander uneinig waren, in dem Moment, in dem man Israel zum Feind erklärt hat, in dem es darum ging, die Staatsgründung zu verhindern oder rückabzuwickeln, war die Bereitschaft groß, sich zusammenzuschließen und gegen den Erzfeind zu kämpfen. Das ist die Organisation von Politik zum Machterhalt oder Machtgewinn gegen die Juden. Und dann eine dritte Erklärung. Rabbiner Jonathan Sacks, einer der größten Rabbiner unserer Zeit, der deutlich gemacht hat, dass der Antisemitismus eine Art mutierendes Virus ist. Ein Virus, das nie ganz verschwindet und das sich ständig und immer wieder verändert, das sich anpasst. Und jeder Medizin und jedem medizinischen Therapieversuch entgleitet. Wie aber erklärt er den Antisemitismus? Er macht deutlich, dass der Antisemitismus sich wandelt. Einstmals war er religiös begründet. Im Mittelalter sprachen wir von Antijudaismus, also von religiös begründetem Judenhass. Seit der Aufklärung hat sich der Antisemitismus gewandelt. Er wurde zu einem rassistischen oder rassischen Antisemitismus. Ein Antisemitismus, der in den Juden nicht das halsstarrige Volk sah, das die Wahrheit nicht erkannt hat, die religiöse Wahrheit nicht anerkennen wollte, sondern ein Volk, das aus biologischen Gründen anders war, weniger wert war, verfolgenswert war, am Ende sogar vernichtenswert war, unwert. Und zwar aus biologischen, rassistischen, rassischen Gründen. Und dann schließlich eine Mutation hin zum nationalen Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem sich der Hass von den Juden wegzubewegen schien und sich auf das Land Israel konzentrierte, auf den neuen Nationalstaat Israel, der damit zum Jude unter den Nationen wurde. Plötzlich wollte keiner mehr Judenhasser sein. Plötzlich war keiner mehr Antisemit. Wie denn auch nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs nach all dem Unheil, das den Juden zugestoßen war, wie konnte man da noch Judenhasser sein? Nein, man hasste stattdessen Israel. Denn Israel hat es doch verdient, gehasst zu werden. Schließlich hatte Israel doch die Palästinenser von ihrem angestammten Land vertrieben. Oder etwa nicht? Die Logik war bestechend einfach. Nach 1945 galt ein lautes und klares Nie wieder. Nie wieder. Menschenvernichtung, Menschenverachtung. Nie wieder durfte eine Minderheit gejagt, deportiert, ermordet werden. Und dann begann die perverse Logik zu wirken. Mit einem Blick auf Israel wurden auf einmal die Palästinenser zu den neuen Opfern und die Israelis, also die Juden, zu den neuen Tätern. Und damit wurden auf einmal die Juden zu Antisemiten, die die armen Palästinenser vertrieben, deportierten, ermordeten. Man kann vieles glauben. Man kann Lügen glauben. Aber wie können sie sich so festsetzen? Wie können sie so überzeugend wirken, dass selbst Intellektuelle, dass selbst Kluge, dass selbst klar denkende Menschen sich von dieser Logik einzufangen scheinen? Rabbiner Jonathan Sacks meint, dass dies nur dann funktioniert, wenn die größten und beeindruckendsten Institutionen einer bestimmten Epoche hinter diesen Ideen stehen. Im Mittelalter war das die Kirche. Die Kirche war die Institution, die viele der judenfeindlichen Ideologien antrieb und rechtfertigte. Mit Blick auf die Zeit der Aufklärung, mit Blick auf die Zeit des herannahenden Nationalsozialismus war die bedeutendste Institution die Wissenschaft. Und deshalb wurden all die Theorien, die der Nationalsozialismus zu seiner Grundlage gemacht hat, wissenschaftlich begründet. Rassistische Ideologien, sozialdarwinistische Ideologien. Es war in Wahrheit Pseudowissenschaft. Aber es waren bestimmte Vehikel, die die Menschen dazu genutzt haben, um ihre Vorurteile mit einem angeblichen Wahrheitsgehalt zu hinterlegen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg? Was ist heute das große Pfund, die große Institution, die uns so überzeugend vor Augen führt, dass die Israelis, Querstrich, die Zionisten, Querstrich, die Juden eigentlich die Übeltäter sind? All das, so die Feinde Israels, geschieht im Namen der Menschenrechte. Spätestens seit der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 werden genau diese Menschenrechte ins Feld geführt, um Israel, / die Zionisten, / die Juden zu dämonisieren. Seither und spätestens seit der sogenannten Antirassismus-Konferenz von Durban im Jahr 2001 wirft man Israel die 5 Kardinalsünden vor: Apartheid, Rassismus, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung und Genozid. Und das ist genau der Genozidvorwurf, der derzeit von Südafrika ins Feld geführt wird, mit einer Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, um Israel dieses Verbrechens zu beschuldigen. Eines Verbrechens, das die Begrifflichkeit Genozid erhalten hat nach den Verbrechen der Shoah, nach dem Menschheitsverbrechen. Durch einen Begriff, den ein Shoah-Überlebender, Lemkin, geformt hat. Und allein das macht einem die Perversion deutlich, mit der hier operiert wird. Heute sollen die Israelis das sein, was früher mal die Nazis waren. Sie sind die neuen Völkermörder, die genozidalen Mörder. Es ist an Perversion kaum zu überbieten. Was all das dorthin getrieben hat, so Jonathan Sacks, ist eine entscheidende Frage, die sich Menschen mit Blick auf das stellen, was um sie herum passiert und wie sie darauf antworten. Wenn einem Menschen, wenn einer Gruppe, wenn einer Gemeinschaft, wenn einer Nation etwas zustößt, Unbill zustößt, etwas Schlechtes widerfährt, etwas nicht so läuft, wie man es erwartet, sich wünscht oder sich erhofft hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und laut Rabbiner Jonathan Sacks ist es entscheidend, welche Antwort man gibt. Die eine führt ins Verderben, die andere zur Erlösung. Die schlechte Antwort ist: Wir haben nichts getan, die anderen sind schuld. Wir sind unschuldig an dem, was uns geschehen ist. Wir sind Opfer der Umstände und des bösen Willens der anderen. Die sind es, die uns das eingebrockt haben. Die sind es, die uns in diese Situation gebracht haben. Die sind es, wegen der wir ökonomisch so schlecht da sind. Die sind es, die uns die vielen Ausländer ins Land bringen. Die sind es, die unsere Sozialsysteme ausbeuten. Wir sind völlig unschuldig. Und je mehr man sich selbst zum Opfer stilisiert, desto eher gibt man sich selbst, schafft man sich selbst eine Rechtfertigung, den anderen nicht nur schlecht zu machen, sondern sogar Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um das eigene Schicksal zum Besseren zu wenden. Die richtige, die gute Reaktion ist, zu fragen: Was habe ich falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir falsch abgebogen? Es ist die entscheidende Frage, die laut Rabbiner Jonathan Sacks zu stellen ist, und eine Frage, die in der jüdischen Religion tief, tief, tief verankert ist. Vielleicht so stark verankert ist, dass wir Juden es sogar übertreiben mit der Selbstkritik. Und zwar nicht nur in der Tora, wo viele unserer sogenannten Helden, unserer sogenannten Vorbilder weit weniger klar und eindeutig gut gezeichnet werden, als wir uns das selbst wünschen würden, sondern oftmals sehr ambivalent, mit vielen Schwächen, die Fehler machen, die stolpern, die fallen, die falsche Entscheidungen treffen. Daran aber wachsen und uns Vorbilder bieten dafür, wie wir mit ähnlichen Situationen umgehen sollen. In unserem Feiertagsmachsor, in unserem Feiertagsgebetbuch heißt es an einer bestimmten Stelle: Wegen unserer Sünden wurden wir aus unserem Land vertrieben. Gemünzt auf Israel, auf das damalige Israel. Es mag eine Auffassung sein, eine Form der Selbstkritik, die überzogen ist. Aber anstatt anderen die Schuld zu geben, geben wir uns selbst die Schuld dafür, was passiert ist. Manchmal müssen wir Acht geben, dass wir es damit nicht übertreiben. Aber es ist sicherlich besser, als alle Schuld von sich zu weisen und mit dem Finger immer nur auf andere zu zeigen. Denn wie es so schön heißt, wenn man mit dem Finger auf jemand anderes zeigt, zeigen mindestens drei Finger auf einen selbst. Leider gehen die wenigsten derjenigen, die Juden nicht ausstehen können, den letzteren Weg. Leider ist es mit der Selbstkritik, der Selbstbeschau, der Bereitschaft, sich selbst in die Pflicht zu nehmen, bei diesen Menschen sehr schlecht bestellt. Und stattdessen wird der uralte Sündenbock, der Sündenbock par excellence, der Jude herangezogen, um all das Unbill für einen selbst und für seine Umwelt erklären zu wollen. Da werden die Juden auf einmal zu denjenigen, die die Wirtschaft kontrollieren, die die Medien kontrollieren, die dafür sorgen, dass zu viele Muslime ins Land kommen, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Da werden schreckliche Schriften wie die Protokolle der Weisen von Zion ausgegraben, die heute eine Renaissance in der arabischen Welt erleben und denen es heißt, dass sich eine Gruppe von Rabbinern regelmäßig auf einem Friedhof in Prag treffen würde, um über die Übernahme der Welt zu beraten, nachdem sie die Welt zuvor ins Chaos gestürzt haben. Und wer glaubt, dass diese Ideen abstrus sind, ja zu abstrus, um geglaubt zu werden, der möge nur mal in die Charta der Hamas schauen. Und dort wird er eben diese Ideen schwarz auf weiß wiederfinden. Denn dort werden die Juden nicht nur für den Ausbruch der französischen Revolution, der russischen Revolution verantwortlich gemacht, sondern auch für den Ausbruch des Ersten und des Zweiten Weltkrieges und vieler anderer Unglücke in dieser Welt. Am Ende geht es darum, selbstkritisch durchs Leben zu gehen, sich selbst zu prüfen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und nach vorne zu gehen, anstatt immer nur andere für das eigene Versagen verantwortlich zu machen. Und es geht darum, den anderen zu akzeptieren, das Anderssein zu akzeptieren. Und auch hier hat es Rabbiner Jonathan Sacks auf den Punkt gebracht, als er in seinem Buch von The Dignity of Difference sprach. Und er machte klar, dass das Judentum auf der einen Seite, wie wir gehört haben, eine sehr universalistische Religion ist. Eine Religion, die einen Gott propagiert. Eine Moral für die ganze Welt. Eine Moral, an der man sich abarbeiten sollte, die man sich zum Leitstern nehmen sollte, an der man aber eben auch gemessen werden muss. Ein Gott und eine Moral, eine universalistische Idee. Und gleichzeitig ist das Judentum eine Familie, ein Stamm, ein Volk, anders als andere, nicht so wie alle. Das will es auch gar nicht sein. Und das ist die partikularistische Idee. Das Judentum ist beides, das eine wie das andere. Und The Dignity of Difference verlangt, dass man in dem anderen nicht nur etwas Schlechtes sieht, etwas Böses, etwas Unbekanntes, sondern es zu wertschätzen lernt. Weil jeder besonders ist, weil alle anders sind, irgendwie. Und weil jedes Anderssein auch eine besondere Würde in sich trägt. So wie der Knuddelbär Winnie Pooh es mal ausgedrückt hat, das, was mich anders macht, ist das, was mich ausmacht. Was bedeutet das aber alles im Alltag? Nicht alles, von dem ich hier gesprochen habe, betrifft jeden Juden in jedem Moment. Ja, wir sind Juden. Manche mehr, manche weniger. Das meine ich jetzt nicht von dem Status der Geburt her, sondern von der Neigung, die eigene Kultur, die eigene Religion, die eigene Aufgabe tatsächlich mit Leben zu füllen. Wie Sie vielleicht wissen, ist der größte Teil der Juden, die in Deutschland leben, nicht besonders religiös. Die Zahl der observanten, orthodoxen Juden, die tatsächlich nach dem Wort der Tora leben, es ständig interpretieren, darüber diskutieren und ihren Weg suchen, ist nicht übermäßig groß. Erst recht nicht nach den Schrecken der Shoah, nach dem kompletten Zusammenbruch des jüdischen Lebens, nach der Vernichtung, als aus der Asche wieder neues jüdisches Leben entstand, zaghaft, mühsam, ohne die finanziellen Mittel, die notwendig waren, um Synagogen wieder zu bauen, Lehrer einzustellen, Rabbiner zu beschäftigen und eine funktionierende Infrastruktur zu schaffen. Es ist auf einer bescheidenen Basis gelungen und eine bescheidene Anzahl von Menschen lebt das Judentum so, wie es als authentisch gilt, orthodox. Wobei, wenn wir jetzt die Reformer fragen, würden sie sagen, ihre Ansicht von Judentum ist die richtige, die Orthodoxen sagen, ihre Ansicht von Judentum ist die richtige, die Konservativen halten ihre für richtig und die Ultraorthodoxen ihre. Und dazwischen gibt es noch 27 andere Richtungen, die jeweils auch für sich in Anspruch nehmen, das authentische Judentum zu vertreten. Aber das, was wir sozusagen als das wohl authentischste betrachten würden, also ein orthodoxes Judentum, ist eher in bescheidenem Ausmaß vorhanden. Die meisten Juden in Deutschland haben eine mehr oder weniger große Nähe zur Religion als solcher. Manche von ihnen sind gar Atheisten und wollen von Gott nichts wissen. So wie Ornella Fallaci mal gesagt hat, ich bin Atheistin, Gott sei Dank. Und trotzdem haben sie eine mehr oder weniger große Nähe zu der Familie, dem Stamm, ihrer Religion, ihrer Synagoge, ihrer Kultur. Und allein das reicht aus, soweit sie auch weg sind, um sie für Antisemiten wiederum zum Angriffspunkt zu machen. Denn der Antisemit interessiert sich nicht dafür, ob jemand nun religiös ist, orthodox ist, sich selbst für auserwählt hält, glaubt, eine bestimmte Aufgabe erfüllen zu müssen, mit einem Rucksack von Pflichten durchs Leben zu gehen, um der Menschheit Segen zu bringen, oder ob er stattdessen völlig religionsfern lebt, sich nicht für gefüllte Fisch, Matze oder andere jüdische Speisen interessiert, sondern stattdessen Schinkenbrot und Peperoniwurst-Pizza ist. Auch diese Menschen sind Juden. Das ist das Gute am Judentum. Wer einmal Jude ist, der wird es immer bleiben. Auch ein Jude, der sündigt, bleibt Jude, heißt es im Talmud. Das ist für manche ein Segen und für andere ein Fluch. Und wie Sie vielleicht wissen, gab es mal einen Kardinal in Paris, Kardinal Lustiger, der jüdischer Herkunft war und der es beinahe zum Papst gebracht hätte, was bedeutet hätte, dass wir dann den ersten jüdischen Papst gehabt hätten. Jedenfalls interessiert all das die Antisemiten nicht, sondern sie lassen ihre Vorurteile und ihren Hass an Juden aus, egal wo und egal wie die Juden nun mal sind. Wie sieht das für Juden im Alltag aus? Um nicht viel über andere zu sprechen, sondern mehr über persönliche Erfahrungen, erzähle ich Ihnen ein paar kursorische Episoden aus meinem Leben. Ich bin aufgewachsen in Darmstadt. Ich bin zur Schule gegangen in Darmstadt, damals ans Ludwig-Georgs-Gymnasium. Meine ersten bewussten Erfahrungen mit Stereotypen, Vorurteilen über Juden kamen aus meinem unmittelbaren Freundeskreis. Kamen von Menschen, die mich mal zum Spaß als Judensau bezeichnet haben. Und zwar nicht, weil sie aus einer intellektuell niederstehenden Familie kämen oder nicht klug genug gewesen wären, erfassen zu können, was sie da sagen, sondern stattdessen als Sohn eines DFB-Justiziars eigentlich in der Lage hätten sein müssen, das zu erfassen. Aber es hat ihnen trotzdem nichts ausgemacht, mich mit solchen Begrifflichkeiten zu überziehen. Ich bin konfrontiert worden mit Fragen danach, warum ich eigentlich nicht nach Knoblauch rieche, obwohl doch Juden eigentlich alle nach Knoblauch riechen. Ich bin gefragt worden, warum meine Nase eigentlich nicht krumm ist, so wie die Nase von Juden normalerweise eben krumm ist. Und ich bin von einem wirklich guten Freund, der sehr aufgeklärt ist und der sich viel mit Juden und jüdischer Religion beschäftigt hat, gefragt worden, ob ich ihm dabei helfen könne, ein bestimmtes Buch in Israel zu verlegen. Und als ich ihm erklärt habe, dass ich nun mit Verlagswesen überhaupt nichts zu tun hätte und ihn fragte, wie er auf die Idee komme, dass ich ihm dabei helfen könnte, sagte er, naja, weil ihr Juden doch ein Gespür fürs Verhandeln habt. Das klingt alles lustig, bis kann doch gar nicht sein. Und es sind doch Stereotype und Vorurteile, denen man immer und immer wieder begegnet. Als ich ungefähr 13 war, damals war mein Vater Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden und der jüdischen Gemeinde Darmstadt. Es gibt da also eine familiäre Kontinuität. Da standen bei uns Neonazis des Nachts vor der Haustür und haben Nazi-Lieder gesungen. Und an einem anderen Tag, ich muss schon ungefähr 15 gewesen sein, haben sie uns unter Nazi-Rufen Müllbeutel vorm Haus angezündet und haben sich eine Freude daraus gemacht. Ich bin in Situationen gekommen, in denen ich mit Leuten diskutieren musste, ob es den Holocaust, die Shoah, wirklich gegeben hat und die geleugnet haben, dass es die Gaskammern gab. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das für jemanden ist, dessen Familie in weiten Teilen in Auschwitz umgebracht worden ist und wo nur die eigene Großmutter es wie durch ein Wunder geschafft hat, Auschwitz zu entkommen, befreit zu werden durch die Rote Armee und so den Samen zu legen für die Familie, die dann zu meiner Familie werden sollte. Auch mit sowas bin ich konfrontiert worden, genauso wie mit Menschen, die es darauf abgesehen haben, mich deswegen zu verprügeln, weil ich jüdisch bin. Und wie die Geschichte so spielt, war derjenige, der mich davor bewahrt hat, weil ich im Boxen nie eine große Nummer war und weniger auf Fäuste, sondern mehr auf den Kopf gesetzt habe, ausgerechnet ein Freund, der selbst früher mal Springerstiefel getragen hat und die Nationalzeitung gelesen hat. Ein Beispiel dafür, wie Menschen sich auch ändern können. Heute hat sich auch für Juden vieles geändert. Denn inzwischen ist die Bedrohungslage Stück für Stück schwieriger geworden, extremer geworden. Übergriffe haben sich zunehmend gehäuft, nicht nur wegen eines erstarkenden Islamismus, sondern ebenso wegen eines wiederkehrenden Rechtsextremismus. Wir sind konfrontiert mit einem Antisemitismus von links und wir sind konfrontiert mit einem Antisemitismus aus der Mitte. Den einen finden Sie in Kneipen oder Restaurants oder in guter Gesellschaft. Das ist der sogenannte Steigbügelhalter Antisemitismus. Und die Menschen, die ihn vertreten, werden nie auf die Idee kommen, dass sie tatsächlich antisemitische Vorurteile haben, so wie Jeremy Corbyn in England. Sie haben den linken Antisemitismus, der sich in der BDS-Bewegung niederschlägt. Einer Bewegung, die Israel boykottieren will, die auf Desinvestitionen setzt und auf Sanktionen, um Israel dazu zu zwingen, vordergründig Frieden mit den Palästinensern zu schließen, eigentlich aber in Wahrheit auf ein Ende von Israel hinarbeitet, weil sie das bedingungslose Rückkehrrecht aller Palästinenser nach Israel verlangen und damit faktisch die Zerstörung Israels propagieren. Denn wenn 7 Millionen Palästinenser nach Israel zurückkehren sollen, also in einen Staat, in dem nur ein Bruchteil dieser Menschen jemals überhaupt Fuß gefasst hat, dann wird Israel, das im Moment über eine Bevölkerungszahl von 9,5 Millionen Menschen zählt, aufhören zu existieren. Und das ist der eigentliche Wunsch dieser Bewegung, die interessanterweise nur auf Israel zielt und Israel als das größte Problem und Übel der Welt betrachtet, während es all die anderen Krisenherde der Welt nicht überhaupt nur mit Interesse anschaut. Der Rechtsextremismus gewinnt zunehmend an Fahrt durch die AfD, durch revisionistische, nationalistische Bewegungen, die immer mehr Boden bereiten für Meinungen, für Ideologien und letztendlich auch für eine Gewaltbereitschaft, wie wir es noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten haben. Und der Islamismus ist eine dauernde Gefahr, die nicht erst seit dem 11. September 2001 ihre hässliche Fratze zeigt, sondern ist eine Ideologie, die uralt ist, die schon im Jahr 1928 ihre Ursprünge hatte, also weit vor der Staatsgründung Israels, die in den 1950er Jahren ordentlich mit Hass aufgefüllt wurde und in den unterschiedlichen terroristischen Strukturen ihren Niederschlag findet. Eine dieser Niederschläge war das Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung? War das Massaker, das zur höchsten Zahl an jüdischen Opfern nach dem Zweiten Weltkrieg seit der Shoah geführt hat? Und war ein Massaker, das die Hamas, wenn man ihren eigenen Worten glaubt, jederzeit gerne wiederholen würde, wenn möglich in noch größerer Dimension, und zwar so lange, bis Israel, ja, bis die Juden vernichtet sind. Nicht jeder Jude in Deutschland macht sich tagtäglich Gedanken über die Bedrohungssituation, in der sich Juden befinden. Nicht jeder wird ständig mit Antisemitismus konfrontiert. Das liegt unter anderem daran, dass man Juden nicht auf der Straße erkennt. Wenn wir keine jüdischen Devotionalien tragen, keine Kippa oder keinen großen, sichtbaren Davidstern, wenn wir nicht rumlaufen wie die orthodoxen Rabbiner der Chabad-Bewegung mit großen schwarzen Hüten, langen Bärten oder vielleicht sogar noch Gebets-Zizit, den Gebetsfäden, dann sind wir in aller Regel als Juden nicht erkennbar. Und man muss schon gezielt nach uns suchen, um erkennen zu können, wer wir sind. Aber genau da fängt es an. Denn als in Berlin nach dem 7. Oktober Molotow-Cocktails auf die Synagoge flogen, da musste man nicht lange suchen, weil man wusste, wo die Synagoge war. Und dieser Hass richtete sich nicht gegen israelische Einrichtungen, nicht gegen die israelische Botschaft, war kein Protest gegen irgendwelche israelischen Militäraktionen, sondern es war purer Hass auf Juden, weil sie Juden sind. Die Wohnungen jüdischer Menschen in Berlin, die mit Davidsternen markiert worden sind, sind markiert worden, weil diese Menschen Juden waren, weil man sie einschüchtern wollte, weil man ihnen Angst machen wollte, weil man ihnen zu verstehen geben wollte, dass sie in diesem Land nichts zu suchen haben und dass sie Angst haben sollen um sich und ihre Familien. Und die Kinder, die auf unseren Schulhöfen auch hier in Darmstadt unter Druck geraten sind, weil sie jüdisch sind, die sich in Teilen mit Fäusten ihrer eigenen Haut erwehren mussten und teils durch Intervention der jüdischen Gemeinde zu ihrem Recht gekommen sind, sind eingeschüchtert und haben Angst, sich als Juden erkennbar zu zeigen. Meine eigene Tochter legt großen Wert darauf, nicht als Jüdin erkennbar zu sein, legt großen Wert darauf, dass ihre Schulkameraden nicht wissen, dass sie jüdisch ist, weil die Sorge und die Angst zu groß ist, dass dies dann zu Repressalien führen könnte, zu Übergriffen zu gekündigten Freundschaften oder Ähnlichem. Und gestern fragte mich meine ältere Tochter, die auf dem Weg zum Abitur ist, ob sie denn auf der Edith-Stein-Schule in ihren Abiturunterlagen vermerken lassen solle, dass sie jüdisch ist. Denn das könnte ihr im weiteren Lebensverlauf ja so einige Schwierigkeiten bereiten. Die Abonnenten der jüdischen Allgemeinen haben in großen Zahlen darum gebeten, dass man die jüdische Zeitung nur noch in neutralen Umschlägen verschicken möge, damit die Briefträger nicht erführen, dass sie jüdisch seien. Und die Familien, deren Kinder den Religionsunterricht besuchen, haben uns, den Landesverband der jüdischen Gemeinden, der gleichzeitig auch Schulträger ist und den jüdischen Religionsunterricht verantwortet, gebeten, die Zeugnisse, die sie dort bekommen, als zusätzliches Zertifikat, dessen Note auch in dem allgemeinen Zeugnis wiederzufinden ist, doch bitte nicht mehr den eigenen Kindern während des Unterrichts auszuhändigen, damit die Mitschüler nicht erführen, dass sie jüdisch sind. Das Bundesministerium des Inneren hat seit dem 7. Oktober alleine 2249 antisemitische Straftaten gezählt. 2249 seit dem 7. Oktober. Und das bei gut 95.000 Juden in Deutschland. Die richteten sich natürlich nicht alle gegen Privatpersonen, aber wenn man sich vergegenwärtigt, welche Dimension das hat, da kann einem schon Angst und Bange werden. Wie heißt es noch gleich? Was ist ein jüdischer Optimist? Jemand, der glaubt, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Umso mehr und umso wichtiger ist die Unterstützung, die wir von vielen von Ihnen erfahren. Von Ihnen, liebe Schwestern, Diana Schabel mit ihrem Kreis, der regelmäßig Mahnwachen gegen Antisemitismus organisiert, an einem jeden Montag tapfer in der Kälte ausharrt, um ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus und für die Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Das sind viele, die uns gezeigt haben, dass sie an unserer Seite stehen. Und es sind leider Gottes auch sehr, 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 sehr viele, die überhaupt nicht reagiert haben und die das Ganze völlig kalt gelassen hat. Es hilft aber nichts, ins Dunkel zu schauen, sondern stattdessen versuchen wir es wie der jüdische Optimist, kann ja nicht mehr schlimmer kommen, und versuchen gemeinsam nach vorne zu schauen mit ihrer Unterstützung. In diesem Umfeld kann ich auch sagen, in dem Vertrauen darauf, dass Gott uns schützen, beschützen wird, dass er uns leiten wird und dass er uns immer eine Schulter bieten wird, an die wir uns anlehnen können. Es ist eine Zuversicht, die wir haben und die eigentlich rational kaum zu erklären ist, von der ich aber glaube, dass sie uns schon die letzten Tausende von Jahren getragen hat. Und wenn man es genau nimmt, war es schon seit mindestens 3.500 Jahren ziemlich unrealistisch, dass die Juden das jeweils nächste Jahrhundert würden erleben können. Und trotzdem sind wir immer noch hier. Und all die anderen Völker, die versucht haben, uns zu vernichten, sind nicht mehr da. Nicht die Babylonier, nicht die Assyrer, nicht die Ägypter, nicht die Griechen, nicht die Römer, nicht die Nationalsozialisten. Bei den Kommunisten werden wir sehen, wo es hinläuft. Und ich meine übrigens nicht, weil mir das mal jemand zum Vorwurf gemacht hat, ich meine nicht die Griechen von heute, Gott behüte. Und ich meine auch nicht die Italiener von heute, sondern ich meine natürlich die historischen Griechen in der Antike, die ja nun auch nicht unwesentlich daran gearbeitet haben, den Juden den Garaus zu machen. Wir sind jedenfalls noch immer da. Und manchmal, wenn es uns packt, dann singen wir gemeinsam Am Israel Chai, das jüdische Volk lebt, und gucken in die Zukunft in der Hoffnung, dass bessere Zeiten kommen. Und wenn wir Ihre Unterstützung dabei haben, dann wird das gut, besser, schneller passieren, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Danke fürs Zuhören und ich bin gerne bereit, jetzt Fragen von Ihnen zu beantworten.